Himmel und Erde ist ein Licht und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch. Und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir. Zerrissenheit auf dem Weg zu dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg. Und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen. Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde stehen wir, und wir treten in diesen Riss mit dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu. Doch dein Reich ist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz.
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Am Karfreitag kommen wir zusammen, um des Leidens und Sterbens unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus zu gedenken. Er hat alles Leid und alle Schuld der Menschen auf sich genommen und überwunden. Die Passionsberichte der Evangelien führen uns vor Augen, was Menschen einander antun können. Vor allem zeigen sie, was Jesus erduldet hat, um uns Menschen ganz nahe zu sein, auch im Sterben. und uns aus der Gewalt des Todes zu befreien. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu unserem Gedenkgottesdienst am Karfreitag. Und ich begrüße ganz besonders alle Gäste, die hier heute unter uns sind, weil sie Familie oder auch Freunde besuchen. Ich finde es toll, euch zu sehen. Herzlich willkommen. Wir werden auch miteinander das Abendmahl feiern. Als Jesus mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl zusammengesessen hat, hat er es ihnen gegeben mit den Worten: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Paulus hat in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben: Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir rufen uns Gottes große Liebe ins Gedächtnis, und mit der Feier des heiligen Abendmahls werden wir alle zu Verkündigern dieser großen Liebe. Und wir tun es im Namen Gottes, des liebenden Vaters, seines einzigen Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Christus, Gekreuzigter, Opfer der Menschen, deine Schönheit wurde entstellt und der Leib ans Kreuz geschlagen. Öffne deine Arme weit und umarme unsere gequälte Welt, dass wir dich anschauen und uns deiner Gnade ganz überlassen. Du bist unsere Hoffnung in Ewigkeit. Amen. Der Chor.
Wir singen noch einmal den Bibelvers als Chor, den Maren zu Beginn vorgelesen hat. Er ist von der Kirche vorgesehen, genau für diesen Karfreitag. Die Komposition ist von Giovanni Pierluigi da Palestrina, die älteste Komposition, die wir überhaupt singen, mehr als 400 Jahre alt. Könnte man längst aussortiert haben, haben wir nicht aussortiert. Den Grund kann man vielleicht beim Vortrag hören, und dieses Wort geht mir immer sehr nah, wenn ich die Bibel auf ein Bibelwort reduzieren müsste, so wäre es dieses.
Das Gesang. Ein Kind war schon auf dem Weg nach vorne und das ist jetzt auch wichtig. Wir wollen jetzt das Lied für die Kinder mit den Kindern zusammen singen. Und Gottes große Liebe gilt auch ganz besonders für euch. Und Gottes große Liebe hat uns so reich gemacht. Das wollen wir gemeinsam singen. Und alle, denen es möglich ist, die mögen gerne dazu aufstehen. Und wer darüber hinaus noch mitmachen will bei den Bewegungen, der ist auch dazu eingeladen.
Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sind wir sieg. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sehen wir sieg. Er hat uns so reich gemacht, mit Gluten überschüttet, alle ihm vertrauen. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sind wir sieg. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sind wir sieg. Er hat uns so reich gemacht, mit Gutem überschüttet.
Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Dieses Lied wollen wir als Gebet singen.
Gerechte in des Todes Wachen gehen.
lese uns den Predigttext, der im Lukas-Evangelium steht. Das sind die Verse 32 bis 49 und ich habe die Übersetzung Neues Leben. Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selber retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus. Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient. Aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden und Dunkelheit legte sich über das ganze Land bis um 3 Uhr nachmittags. Die Sonne hatte sich verfinstert. Plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel. Jesus rief: Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann der römischen Soldaten, der die Hinrichtung überwachte, sah, was geschehen war, lobte Gott und sagte: Dieser Mann war wirklich unschuldig. Und die vielen Zuschauer, die zur Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, was geschehen war, gingen voll Reue wieder nach Hause. Aber die Freunde von Jesus, unter ihnen die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, schauten aus einiger Entfernung zu.
Drei Menschen werden lebendig ans Kreuz genagelt, mit der bewussten Absicht, dass diese Menschen sterben. Qualvoll, grausam, über Stunden. Jesus war einer davon, der Mann, an den wir glauben, mit dem wir reden im Gebet, der nach 3 Tagen auferstanden ist und lebt. Aber eben erst Ostern. Heute ist Karfreitag. Ostern kommt erst noch. Heute erinnern wir uns an diese Szene am Kreuz. Was heißt erinnern? Wir stellen uns in unserer Fantasie vor, was damals passiert ist. Ich muss gestehen, es fällt mir außerordentlich schwer, mir diese Szene am Kreuz vorzustellen. Ich habe in meinem Leben keinen Krieg erlebt und noch nicht einmal ansatzweise das miterlebt, was hier im Text über diese, man kann ja sagen, diese Hinrichtung, diese Kreuzigung beschrieben und berichtet wird. Niemand bezweifelt, dass was damals passiert ist, wirklich historisch ist. Jesus wurde gekreuzigt und er ist gestorben. Aber es ist eben schwer vorstellbar. Was für mich eher vorstellbar ist, ist eine Katastrophe, die sich vor fast genau 107 Jahren ereignete, am 14. April 1912. Und das war der Untergang der Titanic. Damals starben 1514 von insgesamt 2200 an Bord befindlichen Personen. Diese Katastrophe ist für mich eher vorstellbar, weil es in unserer Zeit immer wieder ähnliche Katastrophen gab und gibt. Wir hören und sehen in den Nachrichten ständig von Kriegen, Katastrophen und solchen Dingen. Eine öffentliche Hinrichtung, wie sie hier im Text beschrieben wird, ist, finde ich, nochmal eine andere Nummer. Der Untergang der Titanic hat eine interessante Parallele zu unserem heutigen Text und darum soll es in meiner Predigt gehen. Titel meiner Predigt lautet Tod und Leben. Und ich will mal einsteigen, indem wir uns diese Szene am Kreuz näher ansehen. Hier im Text werden abgesehen von Jesus verschiedene Personen genannt. Das Volk, die führenden Juden, die Soldaten, die zwei Verbrecher links und rechts von Jesus, der Hauptmann und die zu den Jüngern gehörenden Frauen. Aus den Paralleltexten weiß man, dass dazu Maria gehörte, die Mutter Jesu, Maria Magdalena und Salome und vielleicht auch Johannes. Er wird hier im Text aber nicht erwähnt. Diese Personen, die hier stehen, reagieren auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf Jesus, der da am Kreuz hängt und langsam stirbt. Und die Reaktion dieser einzelnen Person führt uns am Ende zu dieser Parallele, dem Untergang der Titanic. Und ich will mal die Personen der Reihe nach durchgehen. Da ist das Volk. Es wird beschrieben mit den Worten, und das Volk stand da und schaute zu. Viele Neugierige werden dabei gewesen sein, Schaulustige, auch Betroffene. Sie stehen da und schauen zu. Das ist die einzige Beschreibung über sie. Sie gucken, ähnlich wie heute, die Massen an Schaulustigen, die passiv irgendeine Katastrophe ansehen und dastehen. Betroffen oder anteilnahmslos, wie auch immer. Sie stehen da und glotzen, würde man heute sagen. Am Ende, nachdem Jesus gestorben ist, steht im Text, schlagen sie sich an die Brust und kehren wieder heim. An die Brust schlagen, das ist eigentlich ein Zeichen von Reue und davon, sich Vorwürfe zu machen. Was haben wir bloß gemacht? Was ist hier eigentlich passiert? Wie schrecklich ist das hier? Wie furchtbar, wie erdrückend? Vielleicht waren sie auch voller Reue. Aber dann folgt die Bemerkung, sie gehen heim. Betroffenheit ist gut, Reue, sich Vorwürfe machen, es ist ein Anfang. Aber sie gehen heim. In ihren Alltag, könnte man hinzufügen. Haben Sie begriffen, was hier passiert am Kreuz von Golgatha? Wer da gestorben ist und was das bedeutet? Es bleibt offen. Dann sind da die führenden Männer. Matthäus, Evangelium werden sie noch näher beschrieben, die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten. Das sind also jene Personen, die maßgeblich die Kreuzigung vorangetrieben haben, die mit Judas in Kontakt waren, mit Pilatus und die ganz klar und massiv den Tod von Jesus geplant haben. Ihre Reaktion, sie spotteten und sagten, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist da der Christus, der Auserwählte Gottes. Und was sie damit sagen, ist dieser Jesus, der da am Kreuz hängt, ist nicht der Messias. Er kann es nicht sein. Denn dann würde er da nicht am Kreuz hängen, ohnmächtig, sterbend, dem Tod geweiht. Nach dem Matthäus-Evangelium sagen sie, anderen hat er geholfen und jetzt kann er sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel. Er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Wenn er wirklich der Christus wäre. Aber er ist es ja nicht. Dann sind da die Soldaten, auch sie spotten. Sie sagen im Grunde genommen das Gleiche wie die führenden Juden. Bist du der König der Juden? So hilf dir selber. Tu was, steig herab vom Kreuz. Wenn du es kannst als König der Juden, du kannst es nicht, dann bist du auch nicht der König der Juden. Und dann sind da die beiden Verbrecher. Der eine spottet und sagt, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Er reiht sich also ein in die Personen, die bisher schon aufgetaucht sind. Steht in der Reihe mit den führenden Männern und den Soldaten. Und dann ist da der andere Verbrecher. Genau wie der erste hängt er stundenlang am Kreuz neben Jesus. Und er nimmt, soweit er das noch kann, in seinem Zustand alles wahr, was um diese drei Kreuze geschieht. Die Schaulustigen, die Spötter, vielleicht seine Angehörigen, seine Familie, die Tränen, der endgültige Abschied. Er sieht die Frauen, die das Sterben ihres Herrn ansehen müssen, die Soldaten, die um die Kleider Jesu würfeln. Was ist seine Reaktion? Er widerspricht dem Ersten. Im Text steht, er wies den anderen zurecht. Seine Worte, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann wendet er sich an Jesus, spricht ihn direkt an. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und jetzt ist es ja interessant, in dem, was der Verbrecher sagt, erkennt Jesus den Glauben des Verbrechers an ihn als den Messias. Und das muss so sein, denn Jesus antwortet wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn man die Gesamtbotschaft des Neuen Testamentes ansieht, dann kann er nur im Paradies sein, wenn er Jesus als den Messias anerkennt. Und dann ist da der Hauptmann. Seine Reaktion wird beschrieben mit den Worten, als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, fürwahr, dieser Mensch ist wirklich ein Gerechter gewesen. Im Markus-Evangelium steht es noch ausdrucksvoller. Da sagt er wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn gewesen. 6 Worte, das erste Bekenntnis nach dem Tod Jesu. Ein Bekenntnis, das nichts anderes sagt als Jesus ist der Messias, der von Gott versprochene Retter, der Erlöser, der Sohn Gottes. Viele Bekenntnisse werden im Laufe der Geschichte folgen. Thomas sagt eine Woche später, mein Herr und mein Gott. Die Reaktion eines römischen Hauptmanns ist hier eines der ersten Bekenntnisse zu Jesus überhaupt. Und dann werden am Ende unseres Textes noch die zu den Jüngern gehörenden Frauen erwähnt. Mit einer Randbemerkung. Sie standen etwas entfernt und sahen das alles, heißt es im Text. Mehr wird von ihnen nicht berichtet. Natürlich werden sie betroffen gewesen sein, voller Schmerz, voller Trauer. Die Berichte nach der Kreuzigung machen deutlich, wie traumatisch für sie dieses Sterben Jesu gewesen sein muss. Für sie bricht eine Welt zusammen. Sie erleben den Tod ihres geliebten Herrn, machtlos, hilflos, voller Schmerz. Ich selber habe den Tod meiner Mutter erlebt bis zum letzten Atemzug. Das war schon entsetzlich und unerträglich. Was hier passierte, muss für die Freunde und Jünger Jesu geradezu traumatisch gewesen sein. Kommen wir zum Untergang der Titanic. Das Schiff, das als unsinkbar galt, kollidiert mit einem Eisberg und sinkt. All das ist bekannt. 1514 Personen sterben, 686 Personen überleben. Über diese Katastrophe wurde viel geschrieben, über die Fehler des Kapitäns und der Besatzung, über die Tragödie, dass es viel zu wenig Rettungsboote gab. Darum geht es aber heute nicht. Für meine Predigt heute sind die ersten Stunden und Tage nach diesem Untergang von Bedeutung. Die Frage nach diesem verheerenden Unglück war, wer wurde gerettet? Wer hat überlebt? Und wer wurde nicht gerettet? Diese Frage war bei diesem Ausmaß der Katastrophe natürlich nicht in wenigen Stunden und Tagen zu lösen. Ungewissheit und banges Warten wird diese Zeit bestimmt haben. Hoffen. Wahrscheinlich viele Gebete verzweifeln. In den Tagen danach gab es in den Zeitungen immer wieder eine Liste von Personen. Und diese Personen wurden eingeteilt in zwei Gruppen. Gerettet und verloren. Saved und lost. Hier mal ein Zeitungsausschnitt. Und das, was ihr hier seht, kommt hier als Vergrößerung, und es geht da um die Liste der Personen, die saved sind, die gerettet sind. Hier nochmal eine Auflistung von den Personen lost and saved. Da oben nochmal 1300 Personen leben. Ist egal, ich kann das jetzt nicht übersetzen. Es geht hier um safe and lost. Und hier nochmal eine Auflistung, lost and saved in Kinder, Frauen, Männer und in die einzelnen Kategorien des Schiffes. Also alle Überlebenden, das ist hier das Wichtige, waren saved, gerettet, alle Toten waren lost, verloren. Seit Karfreitag gibt es zwei Gruppen von Menschen, saved und lost, gerettet und verloren. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wir haben das schon gehört als Chorlied, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wer an Jesus Christus glaubt, ist gerettet, ist saved. Wer nicht an ihn glaubt, ist verloren, ist lost. Im Römerbrief steht, es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, die wir verkünden. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht, und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Ich wage es jetzt mal, die Personen, die hier im Text auftauchen, einzuteilen. Aufgrund von dem, was man im Text sieht. Ohne Gewehr und ohne, dass ich die Herzen der Personen, die da erwähnt werden, natürlich kenne. Und die Kategorien sind die Einteilung saved und lost, also gerettet und verloren. Da sind die führenden Männer der Juden. Sie lehnen ihn ab, sie spotten über ihn. Ich setze ihn mal auf diese Seite. Da sind die Soldaten, die das Gleiche tun. Und da ist der erste Verbrecher. Da ist der zweite Verbrecher. Ich habe gesagt, oder Jesus sagt, er wird heute noch mit ihm im Paradies sein. Da ist der Hauptmann. Und da sind die Frauen. Das Volk, ich setze es mal dazwischen. Saved oder lost, diese Frage ist auch eine Frage an uns heute. Jeder von uns muss diese Frage beantworten. Wo stehst du? Bist du durch deinen Glauben an Jesus gerettet? Saved? Dann kannst du mit dem Apostel Paulus Folgendes sagen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Durch deinen Glauben bist du gerettet. Für immer. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Glaubst du das? Wenn nicht, bist du noch nicht gerettet, nicht saved. Aber das kann sich ändern. Jesus erzählt ein Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in die Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Karfreitag gab es unendliche Freude im Himmel über den einen Verbrecher, den Hauptmann und die Frau. Sie waren saved. Die Frage ist, wo stehst du? Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das, was du getan hast. Du bist diesen Weg gegangen, diesen schrecklichen Weg ans Kreuz. Du hast gelitten bis zum Tod aus Liebe zu uns. Wir danken dir, dass du uns Glauben schenkst. Danke, dass wir das erfahren durften. Und ich bitte dich für alle, die das noch nicht glauben, dass sie deine Liebe sehen und begreifen. Und dass sie diesen Schritt tun und gerettet werden.